Hört ihr was? Also hört genau hin. Also wenn Felix nicht lacht. Hört ihr was? Wir hören nichts. Wir sind wieder rausgeschmissen worden. Wir hatten ja hier einen richtig geilen Raum, wo wir schon hier Podcast Kühlschweine Iserlohnraum dran schreiben wollten. Den hat uns dieser Fritz Meier jetzt wieder genommen.
Ja, nicht direkt. Also er ist in ein anderes Büro gezogen und der Raum, den wir dann immer genutzt haben, der ist jetzt von unserem Teammanager belagert, der aber auch regelmäßig da rausgeschmissen wird, weil der Besprechungsraum besetzt ist und die dann irgendwie mal kurz quatschen müssen, dann sitzt Marcello auch gerne mal bei uns im Büro.
Wo sitzt denn jetzt der Fritz Meier?
Oben. Wir haben ja jetzt noch eine zweite Etage noch.
Ah, okay.
Im Elfenbeinturm.
Ja, willkommen.
Der Begriff kommt nicht von mir übrigens.
Sondern von?
Bürointern.
Aha. Willkommen, liebe Freunde, zu Kühe, Schweine, Iserlohn.
Frohes Neues.
Frohes Neues, genau. Wir sind ein bisschen spät, aber wir dürfen es noch. Ich glaube, irgendwie so bis zum 10. darfst du.
Ja, ich weiß
danach
nicht.
Muss er aufhören.
Also ist, so langsam nervt es auch. So.
Quatsch. Frohes Neues, das geht doch immer.
Mir ist bisher noch nicht der 24/25 Schreibfehler passiert.
Also, echt nicht?
Nee.
Hast du es geschafft?
Ein guter Start ins Jahr bis jetzt.
Ich, schon Nein, ich glaube, am 10.
ausgefüllt.
Ist Schluss. Am 10. ist
ja.
Schluss.
Ja, ja.
Länger darf man nicht.
Darf man dann auch nicht länger alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen als 10 Tage?
Das kann ich dir nicht beantworten, da bin ich nicht dran.
Okay, gut.
Aber so, man hat mir mal zugetragen, so am 10. sollte Schluss sein mit Frohes Neues.
Ich habe irgendwas mit Heilige Drei Könige im Kopf, das wäre zu spät, aber.
Wieso? Die waren doch schon.
Eben. Das meine ich, dann wären wir jetzt zu spät.
Macht ja auch nichts. Also, willkommen im neuen Eishockey-Jahr.
Ihr seht, 2025. Wir haben nach wie vor die wichtigen Themen ja, auf dem Schirm.
Genau. Und wir sind total langweilig, geben wir auch zu, in der Auswahl des Themas, was wir heute für euch gewählt haben. Denn der beim letzten Mal schon eine Rolle gespielt hat, wird schon wieder eine Rolle spielen.
Wird das jetzt ein Dreier-Podcast?
Nee, ich glaube, da hatte er keinen Bock drauf.
Nee, ist glaube ich keine Zeit für, fürchte ich auch.
Naja, Zeit, der redet ja sowieso nur den ganzen Tag,
ja, oder? Das stimmt. Momentan stehen viele Gespräche
auf
der Tagesordnung.
Nee, wir haben gedacht, wir laden nochmal Franz Fritzmeier zu uns ein, weil die 20 Minuten, die wir hatten, oder 30, ich weiß gar nicht, die waren schon kurz. Also man sollte ihn noch ein bisschen besser kennen.
Ja, das wäre ja auch alles besser hätte das Timing ja nicht sein können. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen mehr Zeit genommen, auch uns mal ein paar Gedanken zu machen, wo wir denn drüber sprechen. Also du zumindest, gehe ich jetzt mal von aus, so wirkte das zumindest, wenn es improvisiert ist, Hut ab.
Also wir hatten tatsächlich schon das Gespräch mit Franz, bevor
wir das machen.
Das
machen wir immer auch, so, aber ist ja auch gut.
Ja, es ist so ein bisschen Trend. Es ist interessant und man muss auch mal einfach so zwischen den Zeilen hören. Es lohnt sich tatsächlich. Ich war vorher
den Zeilen hören. Also ja,
was denn?
Kann man Zeilen hören?
Naja, du kannst zwischen den Zeilen lesen.
Ja, ja, ja.
Also
ja, lesen ist schwierig.
Du weißt doch, wie es ist. Ja. Also am Ende des Tages, man muss einfach ab und zu mal gut zuhören, dann hörst du ein bisschen was. Und er gibt ja auch ein bisschen was. Also es ist nicht so, dass er alles schön redet. Da ist er nicht der Typ für, glaube ich.
Dabei wird uns das so immer vorgeworfen.
Ja. Zu Recht. Ja. Nein, man muss auch mal sagen, man muss ja auch die unterschiedlichen Perspektiven einfach mal sehen. Nö, aber er spricht auch einen Hauch Klartext und das ist hilfreich an der Stelle.
Ich glaube, dass man, ich meine, du kommst jetzt nicht hier hin und pflügst einmal wie der viel zitierte Elefant im Porzellanladen und sagst ja alles scheiße und hier und da und so weiter
klug,
und so fort.
Sagen wir es mal so.
Wäre jetzt, glaube ich, auch, und das ist, denke ich mal, schon auch so, dass du ja jetzt auch nicht sagen musst, okay, hier ist eine komplette Vollkatastrophe, was die Strukturen und alles angeht. Aber ich denke schon, dass mit Franz bewusst jemand gewählt wurde, der dann auch mal an der einen oder anderen Stelle einen Finger in die Wunde
legt. Das Einzige, was ich tatsächlich, also ich habe auch mal jetzt gelesen, wie die Reaktionen darauf sind, dass man ihn verpflichtet hat. Ich fand die Reaktion gering.
Ja. Was daran liegen könnte, dass Teile unserer Führungsriege einen Tag vorher ein Red Bull-Trikot anhatten. Das ist dann so.
Okay.
Das ist natürlich das polarisierende Thema.
Okay, ja, polarisierendes Thema. Man mag mich ja für langweilig halten. Ich erachte ja dieses Thema gerade auch in der Langfristigkeit für die eigentliche Nachricht noch des vergangenen Jahres. Denn man darf sich nun mal nichts vormachen. Der Bursche wird die Position von Carsten Menne plus X einnehmen, der Ex-Manager irgendwann mal hatte. Und der wird hier, wenn er so wie ich es erwarte, seine Aufgabe dann mal wirklich irgendwann innehaben wird, dann wird er schon ziemlich viele Dinge zu entscheiden haben. Und egal, wo er das tut, ob in der DEL oder in der DEL 2,
man kann du ja jetzt relativ nicht nur im Hinblick positiv, auf dieses Jahr. Ne?
Nein, also nochmal, also für mich war das die hotteste Personalie der letzten Monate in der deutschen Eishockey-Liga.
Du jetzt bist aber auch sehr tief drin natürlich in dem Ganzen, dass das nach außen hin, dass sich der gemeine Fan jetzt nicht gefragt hat, was ist denn mit dem Fritzmeier? Der ist auf dem Markt, den müssen sie holen, so nach dem Motto, wie jetzt beispielsweise irgendwelche Spieler oder sonst irgendwas.
Okay, das ist wahrscheinlich die richtige Beschreibung, die du willst.
Im Tagesgeschäft irgendwo unterwegs, da geht's um das nächste Spiel, da geht's um Neuzugänge, wer schießt die Tore, wer steht im Tor, wer spielt Powerplay, PK und so weiter und so fort. Diese mittelfristigen Sachen kannst du aber auch von der Öffentlichkeit nicht erwarten. Aber
tue ich auch nicht. Ich versuche ja nur einzuordnen, dass das jetzt nicht selbstverständlich ist,
richtig,
dass man
aber
als Iserlohn Roosters so einen Spieler,
im Nachgang, genau,
so einen
diese
Typen
Beurteilung
bekommt.
Im Nachgang, dass da jemand, dass diese Stelle so geschaffen wurde und was ja auch, das ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, es wurde ja auch immer betont, dass diese Position perspektivisch besetzt werden soll. Das wurde sie jetzt. Und dass man das im Nachgang jetzt durchaus mal so sehen könnte in dieser Einschätzung. Jetzt gebe ich den Leuten vor, wie sie die Dinge zu sehen haben, wie es ja nun mal auch mein Job ist. Aber auch als neutraler Journalist siehst du das ja ähnlich. Insofern ist es vielleicht nicht ganz verkehrt und wird sich dann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft als eine sehr, sehr gute Personalentscheidung herausstellen.
Also du hast jemanden, der das ist kein Typ, der ohne Ecken und Kanten ist, glaube ich. Also das muss man auch mal so sehen. Das ist aber auf jeden Fall jemand, der eine Philosophie wieder bauen kann. Also der nicht sagt, hey, am Seiler See wird zukünftig slowakisches Powerhockey gespielt. Ich glaube, so klug ist er,
was
dass
ist denn
er bestimmt
Powerhockey.
Das war jetzt viel nichts anderes ein. Also daraufhin, dass natürlich er diese Identität, das werdet ihr auch später hören, spürt, die diesen Verein ausmacht. Aber ich glaube, er wird Nuancen dazusetzen, die hilfreich sein können. Und wenn man nochmal die Historie betrachtet, das haben wir im letzten Podcast vielleicht nicht mehr getan. Aber wir dürfen halt eins nicht vergessen. Und das ist mir ganz wichtig, das auch unabhängig von den Personen zu betrachten, die auf dieser Position waren. Das betrifft sowohl Christian Hommel als auch Axel Müffler. Ich glaube, dass die alle einen guten Job gemacht haben im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten. Es ist aber was anderes, ob du jemanden findest, der diese Aufgabe schon mal bei einem großen Club gemacht hat und ja auch mit dem den Aufstieg geschafft hat und sich dann auch eigentlich in der Liga etabliert hat. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Er wird sich durchsetzen müssen am Seiler See.
Das ist
der entscheidende Faktor. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so schwer ist, aber er wird sein eigenes Ding durchsetzen müssen. Und ich glaube, dass das der entscheidende Faktor ist. Das hat Carsten damals gerade auch in seiner Anfangszeit gelernt, wie das funktioniert. Er hat es dann getan, er hat das so umgesetzt. Und diese erfolgreichen Jahre mit Jari Parsan und all dem, das war auch zum großen Teil einem starken Manager geschuldet. Den wünsche ich mir jetzt auch wieder. Ob die anderen von den grundsätzlichen Dingen, die sie nicht selbst beeinflussen konnten, überhaupt in diese Position gelangt wären, das mag man mal hier oder da so sehen. Faktisch ist, jetzt habt ihr einen und jetzt muss der machen. Und er muss machen dürfen, das ist das Entscheidende. Und wenn das gelingt, dann mache ich mir um die Zukunft, egal wo, weniger Sorgen. Sportlich.
Jo.
Finanziell bleibt das immer ein Wagnis. Das mag man immer wieder vergessen.
Der Sportdirektor aber auch keinen Einfluss drauf. Das sind andere
Geschäftsbereiche. Ist so. Wobei natürlich hat er auch einen Einfluss drauf. Also weil sein sportlicher Erfolg generiert Geld. Das ist
so ein bisschen
auch die Wahrheit.
Ist die Frage nach dem Henne-Ei-Prinzip. Ne?
Richtig, aber ganz genau. Aber lassen wir es mal so. Aber nochmal, Leute, ich finde, und so richtig ist mir das nicht aufgefallen, diese Entscheidung, vor allen Dingen auch nach der Zeit, und damit meine ich nicht die Zeit, seitdem Carsten Mende raus ist, ich meine vor allen Dingen seit dem Abschied von Christian Hommel, man hat gesucht, man hat keinen gefunden, man hat in Nordamerika geguckt, man hat in Deutschland geguckt, und dass man jetzt einen Typen findet, der vor allen Dingen auch Deutsch spricht, damit eine gewisse Erfahrung mitbringt und vor allen Dingen aus beiden Ligen. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist echt was wert. Bleibe ich dabei. Hätte mehr Aufmerksamkeit verdient.
Ja, das ist, glaube ich, dann am Ende des Tages auch eine Timing-Frage gewesen, einen Tag vor Weihnachten.
Gut, shit, alles gut, verstehe ich auch mit den Geschichten, verloren, die da passiert sind. Aber deshalb darf man es trotzdem nochmal sagen.
Ja.
Wie war sonst zwischen Weihnachten und hast du ein bisschen Ruhe gehabt?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ich schon.
Das freut mich für dich.
Ja, ich brauche das auch ehrlicherweise.
Also kein Grund zur Beschwerde. War ja viel los, dann auch mit Ausnahme leider Gottes des Spiels in Frankfurt, wo man sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr gewünscht hätte, rückblickend, als diesen einen Punkt in Overtime. Die Heimspiele gegen Augsburg, Düsseldorf waren, glaube ich, große Festspieltage, wie man so schön sagt, dann auch mit dem richtigen Ausgang hinten raus. Klar wünscht man sich, dass gerade bei Heimspielen in solchen direkten Duellen im Abstiegskampf der Gegner am besten 6-0 weggefiedelt wird oder 6-1, wie wir es ja in Düsseldorf einmal schmerzvoll erleben mussten. Das ist natürlich nicht an der Tagesordnung. Ich glaube, man hat schon eine gewisse Nervosität.
Und ich wollte eigentlich nur wissen, was du zu Weihnachten gekriegt hast.
Bei den Teams, das interessiert die Leute, glaube ich, nicht.
Oh, hätte mich interessiert.
Viel. Meine Mama ist eine gute Schenkerin.
Echt, ist sie?
Ja, klar. Was glaubst du denn?
Nein, sportlich war es sicherlich, das muss man auch nochmal dazu sagen, nicht das Optimale, aber es war schon wichtig, dass man das geholt hat, was man holen konnte. Es wäre aber, und das ist das Ärgerliche, wieder mal in Berlin mehr drin gewesen. Du hättest das 4-3 gegen Ingolstadt verteidigen können. Wenn du aus den 5 Spielen irgendwie 10 Punkte geholt hättest, dann sähe die Welt noch ein bisschen anders aus. Leider. Und die Qualität, und das ist einfach, ich bin gespannt, was die Leute draußen sagen, ob sie wieder sagen, ich habe keine Ahnung, aber du siehst es, dass sie es können, sie bringen es nur nicht über die Linie. Ist die Qualität damit nicht gut genug? Wir werden das mal irgendwann
nochmal
im Detail besprechen.
Wenn ihr gegen Ingolstadt die Anfangsphase nicht gut, ja, weil definitiv
sie, und nicht. Das ist so oft passiert schon in dieser Saison. Sie sind nicht auf dem Punkt da.
Ja, aber du kommst zurück, ja, führst dann 3-2, führst 4-3. Gehst in die Overtime. Ich hätte das Spiel auch in der regulären Spielzeit verlieren können, so ehrlich müssen wir dann auch sein. Da hast du dann 2-3 überragende Dinger von Andi auch dabei, die brauchst du aber auch in der Situation, spielst ohne 2 deiner Top-Leute im Sturm und bietest denen so Paroli, was ja auch nicht irgendeine Truppe ist. Das ist aller Ehren wert. Wir haben in den letzten 5 Heimspielen gepunktet und ich glaube, da braucht man jetzt nicht groß rumzureden. Jetzt sollte man besser mal liefern am Freitag gegen Nürnberg.
Ja, das ist dann wieder so ein Druckspiel, bevor wieder andere Dinge kommen. Aber gut. Steigen wir ein, oder?
Ich, wie gesagt, was hast du zu Weihnachten gekriegt, wenn wir mal so sagen?
Warte mal, lass mich kurz
außer
überlegen.
Mir interessiert.
Meine Frau hat wirklich, die war wirklich clever. Die hat mir, also sie wusste nicht, was sie mir schenken sollte. Ich bin kein
Was schenkt man einem Mann, der alles hat?
Ja. Ja, vielleicht nicht alles, aber ein Buch kann ich mir auch kaufen, ehrlicherweise.
Ja, das ist ja immer so. Ich habe gehört, ein gutes Geschenk ist etwas, das man sich nicht selber kaufen würde, aber das man gebrauchen kann.
Und genau das hat sie gefunden. Sie hat ein technisches Gerät ausgegraben, was mir wirklich weiterhilft. Und ich war total perplex, weil ich hätte an viele Dinge gedacht, die sie auf den Weg bringen könnte. Daran aber nicht, dass sie mir etwas für die Arbeit schenkt, das hätte ich nicht erwartet. Aber grandios, muss man einfach sagen. Naja, also auch mal. Aber jetzt haben wir wirklich schon wieder, ihr wollt es ja sowieso nicht hören. Also entweder habt ihr vorgescrollt oder gelacht. Was gab es bei euch Heiligabend zu essen eigentlich?
Ganz und Ente natürlich.
Natürlich.
Kann man sich nicht nehmen.
Okay, dann haben wir das auch nochmal geklärt. Ja. Und nächstes Jahr wieder Kekse? Dieses Jahr wieder Kekse? Auch das
Bestimmt.
War noch richtig? Okay, damit beginnt die neueste Folge von Kühe, Schweine, Iserlohn im Jahr 2025. Habt viel Spaß mit Franz Fritzmeier, Felix Dötsch und dem Dicken vom Radio.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Also ich habe es letzte Mal schon gesagt, dieser Fritzmeier hat dafür gesorgt, dass unser wunderschöner Podcast, ja, wo wir eigentlich nur Kekse essen wollten, Glühwein trinken, dass er alles kaputt gemacht hat. Ich will das nochmal sagen, auch wenn er jetzt schon wieder hier sitzt. Ist Kannst du damit leben, was du angerichtet hast?
Ist das ein gutes Omen, frage ich an der Stelle als allererstes.
Noch. Einerseits muss ich sagen, was heißt, tut mir leid, ich konnte natürlich auch die Kekse ein bisschen genießen. Es war ein schöner Einstand, dass es direkt auch lecker Kekse gab. Und für Überraschungen gut zu sein, ist ja immer nichts Schlechtes.
Da hast du recht. Aber sei versichert, nächstes Jahr wirst du nicht eingeladen. Also, weil das ist dann reines Ding zwischen Felix, Rudi, André und mir. Also, da musst du mit leben.
Da frage ich dann Rudi nochmal.
Ja gut, vielleicht kannst du Rudi rauskaufen. Man weiß nicht auf der Geschichte.
Wie gesagt, das sollte er haben, aber es war auf jeden Fall schön. Ein schöner, für mich schön, mit euch da gemeinsam und wie gesagt, gemeinsam ein paar Plätzchen zu essen. War ein schönes Ankommen.
War auf jeden Fall die ungewöhnlichste erste Presserunde, die du wahrscheinlich in deiner Karriere gehabt hast, oder? Oder gab's was Abstruseres als, wir zeichnen mal gleich einen Podcast auf, während wir dich vorstellen?
Es war sicher speziell. Ja, es gibt immer spezielle Momente, aber der war sehr schön auf jeden Fall.
Wir wollen das Ganze, was wir damals begonnen haben, natürlich nochmal vertiefen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Franz Rützmeier gesagt hat, er nimmt sich nochmal ein bisschen Zeit. Denn natürlich hat er erstmal Zeit gebraucht, um vielleicht mal das eine oder andere sinnvolle Gespräch zu führen, was es am 23. glaube ich noch nicht so gab. Und das andere ist, man hat natürlich Hunderttausende von Fragen. Bist vorbereitet,
Felix? Meine erste Frage ist, beziehungsweise was heißt Frage, ist eher eine Feststellung. Seit wir das bekannt gegeben haben, haben wir glaube ich in Frankfurt, Augsburg, Düsseldorf, dann Berlin nicht, jetzt Ingolstadt wieder. Das heißt, 4 von 5 Spielen in die Overtime gegangen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Lieber, das werde ich nicht überleben, wenn das so weitergeht. Das ist die Frage, meine erste Frage, was tun wir dagegen?
Für Spannung und Aufregung bin ich ja immer schon auch ein bisschen bekannt. Also Spaß beiseite, aber natürlich sind so Spiele aufregend, aber jeder Punkt zählt. Ja, und wenn du in der Overtime gehst, heißt zumindest, du hast schon mal gepunktet. Ja, und am besten ist es natürlich, wenn du die Overtime noch gewinnst, wie hier zu Hause an gegen Düsseldorf und Augsburg, vor allem vom eigenen Publikum. Ist immer sehr wichtig, auch fürs Gefühl, sowohl von den Spielern als natürlich auch von den Fans, vom ganzen Umfeld. Ja, und aber wie gesagt, auch wenn ich mir auch wünschen würde, jedes Mal, dass du einfach 3 Punkte holst, aber Overtime heißt, du hast auf jeden Fall gepunktet und zu punkten ist sehr wichtig.
Wie verfolgst du so die Spiele generell? Eher emotionslos oder gehst du voll mit?
Ja, man ist schon. Also da habe ich jetzt auch direkt, das war das schöne Gefühl, also wenn du wieder dabei bist, dass direkt das auch vorm Spiel kribbelt natürlich. Ja, wenn du jetzt wie die letzten Monate Spiele halt von außen guckst und so, das ist auch, das ist ein bisschen entspannter. Aber dieses Gefühl, dieses Gefühl zu haben, ja, dass es um was geht und dass du, auch wenn du jetzt von oben von der Tribüne jetzt nicht wirklich einwirken kannst, aber dass du dieses Gefühl und wenn deine Mannschaft ein Tor schießt oder eine gute Aktion hast, dass sich das so ein bisschen pusht, ja, das ist was Geiles. Und vor allem, wenn du dann auch noch gewinnst, ja, ist das das Gefühl, wo ich schon ein bisschen vermisst habe.
Täuscht der Eindruck, wenn man, also ich habe ja einen Platz in der Halle, wo ich dich ganz gut beobachten kann, zumindest war es die letzten Spiele so, dass es eigentlich dauerhaft in dir arbeitet, dass du quasi schon jetzt wieder und so und so und so und die nächsten Schritte, die nächsten 25 Schritte schon im Kopf schon durchgegangen bist?
Ja, es ist natürlich jetzt so am Anfang, dass du natürlich sehr, weil man ja die Mannschaft jetzt zwar kennt, aber jetzt noch nicht so gut kennt, dass man schon sehr, sehr fokussiert ist, möglichst viel auch über das Ganze aus den Spielen mitzunehmen. Ja, die Mannschaft ist ja jetzt für mich relativ neu, also zumindest im persönlichen Miteinander. Sprich, du wirst natürlich sehr viel erkennen, was passiert da auf dem Eis, und dann denkst du natürlich im gleichen Moment auch du speicherst das ab, also ich würde so gar nicht sagen, du denkst so weit vorwärts, aber du bist einerseits, denkst du an den Nächsten, was passiert jetzt im weiteren Spiel, und gleichzeitig ist für mich, wie gesagt, die Phase, die Mannschaft sehr gut kennenzulernen, weil jede Mannschaft hat ja auch so eine Tendenz oder so eine Identität. Ja, und was ich bis jetzt gesehen habe, kämpft die Mannschaft in jedem Spiel sehr hart. Es hätte sicher der ein oder andere Punkt mehr sein können. War ein bisschen schade in den letzten Spielen. Aber was ich spüre, ist, dass die Mannschaft will und dass die Mannschaft auch, wie zum Beispiel so Rückschläge wie gegen Ingolstadt, gegen eine Spitzenmannschaft, wo du hier schnell 2-0 zurück bist. Natürlich, ob das sein muss, dass du so schnell 2-0 zurück bist, ist die andere Frage. Aber wie die Mannschaft dann zurückkommt, es ist, wie gesagt, wir brauchen, was ich bis jetzt so gesehen habe, müssen wir einfach nur, ja, uns ein bisschen mehr belohnen, und aber dafür, das kommt auch nicht von alleine, sondern einfach ein bisschen konstanter und vor allem in entscheidenden Momenten konstanter spielen.
Tja, das stimmt leider. So Anfänge von Spielen sind in dieser Saison gelegentlich mal eine Herausforderung gewesen.
Der Mann hat Ahnung. Also jetzt quasi, wir begleiten das die ganze Saison schon, als ob wir ihn vorher gebrieft hätten. Aber es scheint halt wirklich einfach so zu sein.
Naja, ich sag mal so, ich fürchte, dass er sich schon den ein oder anderen Gedanken gemacht hat und auch geguckt hat in dieser freien Zeit. Was dir übrigens auch alle bestätigen, also hörst überall, ja, der Fritz Meier war viel unterwegs, ne, bevor er zu euch an Seilersee gekommen ist. Und ich sage, ja, war er schon offensichtlich. Also er konnte auf jeden Fall nicht ohne das Hockeygefühl leben. Das ist mal definitiv. Dieser Podcast soll sich gleich noch ein bisschen ranken um die aktuelle Situation. Aber der soll sich natürlich auch ranken um das, was eigentlich mit deine zentrale Aufgabe ist, nämlich die Zukunft zu gestalten. Vorher müssen wir aber trotzdem den besten von zwei besten Sponsoren reinholen, die es überhaupt im Podcast-Geschehen dieser Welt gibt.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Rooster-Hockey-Podcast. Stark wie unser Stahl, dynamisch wie unser Team. Kaltband in höchster Präzision. Aus der Region für die Welt. Direkt von Risse und Wilke. Mehr Infos im Netz unter risse-wilke.de.
Wie sehr, Franz, haust du dich jetzt eigentlich in das Tagesgeschäft rein? Also, was kann man tun und was muss man eigentlich in der Perspektive tun als Sportdirektor, um ja, für die Zukunft da zu sein und all das aufzubauen, was die Roosters da brauchen.
Ja gut, sicherlich ist einerseits das Tagesgeschäft für die Zukunft sehr wichtig. Ja, für mich gilt es aber mehr jetzt derzeit die Situation oder das Ganze sehr genau zu analysieren, was passiert da, ohne dass man selber sich jetzt so in den Vordergrund drängt, weil, wie gesagt, die oberste Priorität ist jetzt, das habe ich auch direkt zur Mannschaft im ersten Meeting gesagt, ja, ich bin jetzt da und ich bin auch in Zukunft da und wir werden und ich bin im Tagesgeschäft dabei, aber die oberste Priorität ist, dass wir auf dem Eis Punkte holen und dass ihr euch darauf fokussiert, was im Training und in den Spielen passiert und mit den Trainern intensiv zusammenarbeitet. Ich bin natürlich im Hintergrund als Unterstützer dabei und versuche zu helfen, wo es zu helfen geht, aber ohne natürlich, wie gesagt, Energie rauszunehmen, indem der Fokus auf mich geht, sondern der Fokus muss, wie gesagt, auf die Leistung auf dem Eis, auf die Leistung im Training. Es sollte sich nicht groß Gedanken gemacht werden, was passiert jetzt um meine Person, was passiert in Zukunft. Und natürlich ist es aber sehr wichtig, auch für mich das Tagesgeschäft mitzuerleben, bei Auswärtsfahrten direkt dabei zu sein, auch im Bus dabei zu sein, auch in der Kabine so ein bisschen ohne too much die Vibes zu spüren, um dann auch für die Zukunft planen zu können. Ja, und einfach zu ganz schnell zu fühlen, wie ist der Status quo, ja, und was gibt's für Möglichkeiten, die wir in Zukunft verbessern können. Ja, und gleichzeitig aber auch ist es ja auch immer wichtig, auch nicht nur darüber nachzudenken, was können wir verbessern, sondern auch zu sehen, was läuft sehr gut. Ja, und deswegen ja, ist es wichtig, im Tagesgeschäft präsent zu sein, aber der Fokus liegt jetzt nicht auf meiner Person im Tagesgeschäft, sondern liegt darauf, dass die Mannschaft auf dem Eis funktioniert mit den Trainern.
Wenn du deine erste Woche, die es ja jetzt ist, wir zeichnen wie immer mittwochs auf für den Donnerstags-Podcast. Das heißt, du bist jetzt eine Woche in Charge.
Wie viele Worte hast du?
Genau.
Frei gehabt wahrscheinlich.
Genau. Ja, fast. Man will ja auch nicht zu viel verlangen, weißt du, von den neuen Mitarbeitern. Die müssen erstmal rangewirkt
werden. Erster Arbeitstag ist ein freier Tag. War bei mir übrigens genauso. War ein Montag, der war frei. Konnte ich erstmal zu Hause bleiben damals.
Ja, hast du auch getan.
Selbstverständlich.
Anders als Franz, würde ich mal sagen.
Jetzt glaube ich auch.
Wie viele Worte hast du in dieser Woche gesprochen?
Viele. Ja, viele. Es ist natürlich auch interessant, also die letzten Monate habe ich meine Stimme, würde ich sagen, ein bisschen geschont, wobei ich ja mich dann auch mit Kindern trainiert habe und so, wo du dann deine Stimme dann auch wieder nicht schonst, aber war natürlich ein gewisser Abstand da. Ja, man hat nicht mehr, jetzt ist natürlich, was auch was Schönes ist, es haben die ganzen Gespräche mit den Agenten, mit Spielern, mit Trainern, die haben sich natürlich wieder intensiviert. Ja, sonst hat man natürlich weiterhin Kontakt gehalten, aber man konnte sich auch mal ein bisschen bisschen rausziehen und mal von außen ein bisschen drauf schauen, ohne dass jeden Tag 30 Mal bis 40 Mal das Telefon klingelt, weil wenn du ein bisschen weg bist davon, gibt dir natürlich schon die Möglichkeit, einen größeren Überblick zu gewinnen. Ja, und nicht so auf deine eigene Situation fokussiert zu sein. Ja. Und das ist jetzt aber natürlich sofort wieder ganz anders. Es ging von Tag 1 los. Das wusste ich auch. Sobald das öffentlich wird, geht mein Telefon los. Und ja, aber das ist part of the business und macht auch Spaß.
Intern wird es auch viele Gespräche gegeben haben. Es war eine interessante Konstellation, die Roosters gewählt haben mit einem Managersport, Axel Möffler, im vergangenen Jahr und einem sportlichen Leiter, Doug Shedden, als Cheftrainer. Habt ihr diese Rollen eigentlich schon genau klären können, wie das aussieht? Weil das sind natürlich auch die Punkte, die die Leute draußen interessieren, weil plötzlich gibt es einen definitiv Vorgesetzten dieser ganzen Kohorte sportliche Leitung.
Ja, ich glaube, dass da eigentlich gar nicht so viel zu klären war, sondern sprich, es war ja im Vorfeld vom Club mit den anderen handelnden Personen abgeklärt, wie die Ausrichtung jetzt in Zukunft sein wird. Und man bekommt ja, wenn man eingestellt wird bei einem Arbeitgeber, eine genaue Jobbeschreibung. Und das ist nun mal, dass ich der neue Sportdirektor bin und verantwortlich bin für den ganzen sportlichen Bereich. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen Leute nicht auch sehr wichtig sind. Sprich, die Rolle des Head Coaches ist natürlich sehr wichtig. Und Axel hat es ja sehr begrüßt, dass ich komme, um diese Rolle auszufüllen. Sprich, ich habe eigentlich niemanden den Job weggenommen, sondern wir haben die Kräfte einfach nur gebündelt und ein bisschen mehr spezialisiert. Und wie gesagt, einer muss dann im Sport zum Schluss auch den Hut aufhaben. Das ist nun mal eben der Sportchef. Und diese Rolle hat ja jetzt nicht nur Rechte, dass man quasi der Chef ist, sondern auch die Pflicht,
das stimmt,
die Pflicht, die Verantwortung zu übernehmen. Und dafür diesen Job hat mich der Club interviewt oder beziehungsweise angefragt und mit mir Gespräche geführt. Und das ist der Job, den ich machen wollte. Und ja, deswegen glaube ich, dass es dabei gar nicht so viel so viel zu besprechen gab, außer dass es ja klar vom Club klar die Jobs vergeben sind.
Du hast in deinem ersten Pressegespräch, und das ist ja auch im Podcast nochmal nachzuhören von dem von vor zwei Wochen tatsächlich, du hast von Verantwortung gesprochen. Du hast sehr klar gesagt vom ersten Tag an, ich habe die Verantwortung. Was bedeutet Verantwortung für dich generell in deinem Leben, aber auch im Job?
Verantwortung heißt quasi in guten und schlechten Zeiten an der Front zu stehen, quasi Entscheidungen zu treffen, die sicher nicht immer auch hundertprozentig richtig sein müssen, aber dann dazu auch zu stehen. Ja, und mir ist es wichtig, dass ich, wenn man Verantwortung hat, dass man die auch ausüben kann, aber die dann auch ausübt. Sprich, es geht ja nicht darum, nur hier über Leute zu bestimmen, sondern es geht darum, eine gewisse Richtung vorzugeben und aber natürlich die Leute, den Input von den Leuten genauso, der ist genauso wichtig. Also das ist so ein großes Wort, Verantwortung. Sprich, aber am Ende des Tages ist es so, dass man sich sowohl im Privaten als auch im Beruflichen für das, was man sich committed hat, dass man dazu steht. Ja, und wenn man sich committed hat, quasi der Sportchef der Iserlohn Roosters zu sein, da muss man auch dazu stehen und auch zu wissen, dass man natürlich viel Positives davon bekommen kann, aber auch in stürmischen Zeiten, dass man quasi nicht vom Leuchtturm runtergeht und sich versteckt, sondern dann eben auch da breite Brust zeigt und sich natürlich auch Dingen annimmt, für die man die Verantwortung trägt.
Bist du ein Mensch, der Fehler zugibt? Also das heißt, du hast die Rolle ja jetzt lange in Frankfurt gespielt und du hast in der Zeit mit Sicherheit, das weißt du besser, als wir es wissen, weil wir dich natürlich nicht so eng beobachtet haben, aber irgendwann mal einen Fehler gemacht, wo du ganz klar für dich wusstest, das ist so. Ein Fehler, der auch für die Öffentlichkeit interessant wurde. Bist du jemand, der das auch so kommuniziert oder hältst du Dinge wie das lieber dann unterm Deckel, weil du sagst, das gehört gar nicht in die Öffentlichkeit?
Ja, Nein, Fehler gehören ja dazu. Ja, wer keine Fehler macht, sage ich immer, der macht auch nichts. Ja, und Fehler sind natürlich, wichtig ist, dass man aus Fehlern lernt. Ja, und man muss natürlich auch für sich selber, also ich bin eher so ein Typ, der sich eher selber dann sehr ärgert, wenn man Dinge falsch gemacht hat, aber man muss es auch einordnen können. Ja, ist kein Problem zu sagen, für mich, wenn du viel machst und besten Wissen und gewisse Dinge tust, dann sagst du, okay, aber das war nicht optimal. Nur, wie gesagt, dann musst du es auch selber wieder einordnen können, weil Fehler kommt immer darauf an, wer die auch beurteilt dann oder was sind genau Fehler.
Mhm.
Ja, und wenn wir alle perfekt wären, dann wäre es auch sehr langweilig auf der Welt. Wichtig ist nur, wie gesagt, dass man immer wieder dazulernt, dass man Erfahrungen macht und dass man natürlich auch erkennt, okay, warum sind Situationen entstanden, was habe ich, und dass man auch verschiedene Perspektiven sieht. Ja, dass man, sag mal, wenn ich sehe das so und der mir gegenüber sieht das anders, und dann wechselt man mal die Perspektive. Und wie gesagt, es ist, ich habe sicher damit gar kein Problem zu sagen, okay, das war so nicht optimal oder das war so nicht in Ordnung. Wie gesagt, bestmöglich klärt man natürlich dann Dinge auch intern, klar. Aber in meiner Position, wenn wir von Verantwortung reden, wenn ich darauf angesprochen werde, auf das und das, dass ich zu verantworten habe, und dann kann es auch sein, dass ich natürlich auch mal sagen muss, ja, das war nicht optimal.
Wir haben jetzt eine völlig neue Situation am Seiler See. Wir haben oft über diese Position, die jetzt geschaffen worden ist, mit dir in Person geredet, aber es hat sie jetzt lange nicht gegeben. Eigentlich seit Carsten Mende gab es keinen Sportdirektor, weil die Positionen nicht ganz dem ebenbürtig waren, die sowohl Christian Hommel in der Definition des Vereins gemacht hat, obwohl er sicherlich nahe daran gekommen ist. Das galt sicherlich auch für Axel Müffler. Was mich interessieren würde, ist, wie geht man einen solchen Job an? Du hast das Tagesgeschäft schon beschrieben, worauf es ankommt. Dann gibt es ein Geschäft der Mannschaftsplanung für die Zukunft. Aber es geht ja um mehr. Es geht ja auch darum, wieder diesem Verein, und früher hatte man so ein bisschen den Eindruck, die Roosters haben sich eine Philosophie geleistet. Wie schafft man es wieder, einem Verein eine Philosophie zu geben? Weißt du schon, wie sie im Idealfall aussehen könnte?
Stellt sie einfach in Fragen.
Also ich wäre zufrieden, wenn er mir den Weg beschreibt, ja, wie es dahin geht. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist.
Grundsätzlich ist es ja so, dass es immer für mich eine Club-Philosophie geben muss. Ja? Also der Club steht für mich über alles. Und dann gibt es natürlich handelnde Personen, die eingesetzt werden, wie ich jetzt als Sportdirektor, der seinen Input in die sportliche Philosophie gibt, ja. In Zusammenarbeit natürlich mit Axel Müffler und mit den Trainern. Aber die Grundstrategie, das ist auch meine Aufgabe, die zu erarbeiten, ja. Und im Rahmen der Möglichkeiten natürlich, ja. Und was, man muss, eine, also ich sage, es ist ja hier in Iserlohn, wir sind seit 25 Jahren in der DL. Ja, es gibt ja Grundstrukturen. Ja, jetzt geht es einfach darum, dass man, und dafür wurde ich auch verpflichtet, dass wir im Sport uns weiterentwickeln wollen. Ja, und dafür ist es halt, dafür bringst du eine gewisse, wenn du Positionen besetzt, eine gewisse Expertise rein. Und meine Expertise sollte es eben sein, uns in Richtung zu führen, dass die Iserlohn Roosters sich weiterentwickeln lässt im sportlichen Bereich. Ja, wo und dass wir genau definieren können, okay, das sind Iserlohn Roosters, dafür stehen wir und dafür stehen wir auch konstant.
In deinem Kopf, wofür stehen Iserlohn Roosters sportlich?
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
Für viel Leidenschaft, für viel Emotionen und für sicher eigentlich, ich meine, ich kann mich selber zurückerinnern, ich bin damals hier eigentlich nach Iserlohn gegangen, als ich als Spieler, jüngerer Spieler war, um mich weiterzuentwickeln. Ja? Aber trotzdem weiterzuentwickeln ist ja, heißt ja, wir sind ja in der DL nicht kein Ausbildungsverein, aber für mich ist Iserlohn auch ein Platz, wo Spieler, vielleicht auch Trainer oder wie auch immer, sich entwickeln können. Aber heißt nicht, dass wir ein Ausbildungsverein sind, sondern wir wollen auch erfolgreich sein. Und, und dafür müssen wir eben schauen, also wir, dass wir unsere Ressourcen, die wir haben, ja, bestmöglich nutzen.
Jetzt könnte ich natürlich nach den Ressourcen fragen.
Ja, mach doch mal. Guck, was passiert.
Ich gucke da erst Felix an, weil ich ja noch nicht weiß, ob mir der Pressesprecher dieses Vereins...
Also mein Freund, wir machen das jetzt seit, weiß ich nicht, im dritten Jahr. Es wäre das erste Mal, dass du auf irgendwas reagierst, was ich hier sage.
Nein, nein, ich gucke ja immer gern mal in dein Gesicht. Das ja, ja. Kennst du die Ressourcen schon, die du für nächstes Jahr hast? Ja, oder für die Zukunft?
Ach, du willst du nach Kohle, willst du wissen?
Nein, es würde uns ja, glaube ich, allen schon helfen, mal zu wissen, ob Franz die Rahmenbedingungen überhaupt schon kennen kann.
Grundsätzlich kenne ich die schon, aber das Finanzielle ist ja natürlich das eine, das ist natürlich auch wichtig, weil wir sind ja, wie gesagt, im Profigeschäft, ist ja die Arbeit oder der Job von uns allen. Aber es geht auch um andere Dinge, um andere Faktoren. Iserlohn ist zum Beispiel Hockeytown, ja, und Iserlohn ist, hier hast du auch viele Vorteile, ja, du hast kurze Wege, Eishockey steht im Mittelpunkt. Ja, also ich habe das, wie gesagt, um zurückzugreifen, damals vor 20 Jahren sehr genossen hier, da hier konntest du dich als Spieler halt wirklich auf Hockey konzentrieren. Ja, du hattest keine Nebengeräusche und wenn man hier alles gegeben hat in Iserlohn, dann war das auch wirklich eine coole Sache, weil man ist ja die Roosters sind hier in der Region, hier in der Stadt die Nummer 1. Ja, das hat man in größeren Städten oft nicht, da dominiert oft der Fußball. Und ich denke, um sich einerseits, also wir haben ja verschiedene Beispiele, wir haben Spieler, die sich hier sehr gut weiterentwickelt haben, wir haben aber auch Spieler wie Michael Wolf, wie
Robert Hawk,
wie Mike York, die sich hier unsterblich gemacht haben. Ja, also das ist ja nicht nur, dass es um Weiterentwicklung geht, sondern es geht immer um Situationen, wo wie die Roosters dann sich am besten aufstellen können. Und klar, hier gibt es jetzt keine EZB-Bank und hier gibt es auch nicht so viele Hochhäuser, aber das ist nicht immer ausschlaggebend. Ja, ist also eine kleinere Stadt wie hier hat auch oft Vorteile.
Ja. Es ist interessant, man merkt bei dem Thema, du kommst da so ein bisschen auch mit einer gewissen Leidenschaft dran, weil du fängst an zu gestikulieren, dann rutscht das Mikro manchmal wieder vom Mund weg, der Ton ist leise. Ich verfolge das hier immer, insofern ist alles gut, aber es sind ausnahmsweise mal keine Tonprobleme, sondern einfach nur ein leidenschaftlich engagierter Gesprächspartner. Das mögen und werden die Leute uns verzeihen, das war als kleiner Einschub.
Das ist definitiv so und dieser leidenschaftliche Gesprächspartner, das werdet ihr draußen, glaube ich, noch merken. Also für Eishockey brennt der Mann wirklich. Der sollte in seiner Positionsbeschreibung, bevor du den Vertrag grundsätzlich unterschrieben hast, sollte das im Sinne der Fans keiner sein mit Stallgeruch. Das war allen so unglaublich wichtig, dass endlich mal einer von außen kommt. Und dann kam ein Satz, am Anfang auch des letzten Podcastes, wo du gesagt hast, ja, ich bin froh, dass ich sie alle kenne. Wie empfindest du dich denn eigentlich? Also du warst 2 Jahre deines Lebens hier am Seiler See, was in Anbetracht deines hohen Alters jetzt auch schon eigentlich nur nichts mehr ist.
In meiner Kenntnis nach bist du der Älteste hier.
Ja, guck mir ins Gesicht, dann weißt du, warum es so ist.
Ein Jahr älter.
Nein, aber faktisch ist Franz. Für die Leute war es wichtig, Input von außen auf einer wirklich wichtigen Position. Hast du den Eindruck, dass du eher außenstehend bist oder hast du den Eindruck ganz persönlich, dass es schon super ist, dass man so viel weiß, auch wenn man nur 2 Jahre wirklich hier war und natürlich den Kontakt nie verloren hat?
Ja, also es ist schon Vorteile, dass man, wie gesagt, dass man hier auch die Gegebenheiten kennt, wobei sich natürlich 20 Jahre ist eine lange Zeit.
Na komm, ich sitze immer noch hier rum, das darfst du nicht vergessen. Ne? Also mich hat keiner weggekriegt.
Das macht natürlich den Einstieg in gewisser Weise auch leichter, weil man kennt die Wege hier im Stadion, man kennt die Kabine. Ich habe zu den Spielern noch gesagt, wo ich mich kurz vorgestellt habe, habe ich gesagt, Jungs, ist lange her, aber da vorne habe ich mal gesessen.
Wo war das?
In der Kabine.
Wer sitzt da jetzt?
Das war so um die Ecke rum, deswegen da saß
bei hinten dem in der Ecke. Keiner.
Also wenn du zur Tür, Kabinentür reinkommst, rechts
direkt, ja.
Zweite Platz.
Auf der Seite zum Gang hin quasi oder zur Kabine.
Du kommst rein quasi in die Kabine, würdest du gerade reingehen oder gehst du rechts in ein paar Plätze. Mhm. Und der zweite Platz, da habe ich gesessen.
Auf dem ersten sitzt Taro und auf dem zweiten sitzt...
Weiß ich nicht, war nie drin. Letztes Jahr schon, dieses Jahr nicht.
Ist ja auch egal. Nee, John Broder sitzt
ja.
da.
Und ja, aber es ist natürlich, wie gesagt, diese Räumlichkeiten vom Grundsatz her, das Stadion und so, euch, das ist angenehmes Gefühl, aber nichtsdestotrotz war ich ja jetzt auch 20 Jahre weg und habe viele Erfahrungen gemacht und ich denke, dass ich schon mehr von außen komme, als jetzt aus dem eigenen Stall.
Also ich sage mal so, von jemandem, der ja auch in verantwortlichen Positionen für Ligakonkurrenten gearbeitet hat, wäre es sehr, sehr traurig, wenn du die ganzen Interna und sowas alles kennen würdest. Wahrscheinlich, die Hockey-Bubble ist ja sehr, sehr klein, aber da jetzt nicht von jemandem von außen zu sprechen, nur weil du mal zwei Jahre gespielt hast.
Aber das ist ein wichtiges Thema, auch für die Leute ist das ein wichtiges Thema. Und es hat natürlich auch dahingehend ein wichtiges Thema, weil wenn du in der Liga unterwegs bist, kriegst du ja einen Blick drauf. Also der Blick aus dir selber heraus ist sicherlich ein anderer, als wenn du mit Menschen sprichst, die nur auf dich schauen von außen. Und da ist die Situation in den letzten Jahren, ich formuliere es mal freundlich, ein bisschen schwieriger geworden, auch der Blick auf die Iserlohn Roosters. Hast du das ähnlich erlebt, dass dieser Blick sich gewandelt hat? Und hilft das jetzt auch gerade mit diesem Außenblick, Dinge intern anders anzusprechen?
Ja, definitiv. Also es ist natürlich so, dass man das immer viel geredet wird und aber ich bin jetzt keiner, der so wirklich an diesem, ich nenne es immer so ein bisschen Gossip teilnimmt, weil vor allem wenn man auch mehr darüber weiß und das ist natürlich, weiß ich jetzt, sagen wir mal, bei Eisbären Berlin habe ich noch nie gearbeitet. Mhm. Ja, also da weiß ich jetzt nicht, da weiß ich natürlich auch, dass es ein guter Club ist, dass die erfolgreich sind, aber da kenne ich intern die Leute, also natürlich das Management, Peter Jolie, Stefan Richer und viele handelnde Personen kennt man aus dem Eishockey, aber ich kenne nicht das Innenleben der Eisbären Berlin. Zum Beispiel. Ja, bei anderen Clubs ist es natürlich anders. Bei manchen Clubs war ich länger, bei manchen kürzer. Wenn ich auf die Roosters geblickt habe, war es natürlich jetzt zum Beispiel die letzten zwei Jahre auch ein Konkurrent. Ja, weil als Aufsteiger mit Frankfurt wussten wir natürlich, dass wir hier die Neuen sind, ja, und Clubs wie Iserlohn lange in der Liga sind. Aber natürlich wussten wir auch, dass wir gegen Iserlohn, dass das ein realistischer Konkurrent für uns ist. Jetzt habe ich hier immer, auch immer, wenn du hingekommen bist, das war natürlich immer, wenn du als Gegner hier hinkommst, denkst du, ja, wird schwer, sobald die Iserlohner Mannschaft das Stadion in Wallung bringt. Ja, dann habe ich erst am 30. Dezember hier erlebt, wo ich schon wusste, okay, nach 8 Minuten 3-0, das wird hier sehr schwer heute und das ist natürlich ein richtiges Merkmal von hier, dass das Stadion, also diese Atmosphäre, es gibt in Frankfurt ist auch eine tolle Atmosphäre und auch wahnsinnig tolle Fans und das ist deswegen hier auch und das wusste ich natürlich, dieses Gefühl oder wenn vorm Spiel dieses Lied kommt, ja, das konntest du als Gegner fühlen. Ja, das ist Iserlohn und hier ist es, das ist die Identität hier.
Das ist das eine, aber das Image des Clubs und die Veränderung aufgrund der wirtschaftlichen Situation, der sportlichen Situation, wie hat sie sich für dich dargestellt? Von außen drauf blicken. Ich meine, ich verstehe natürlich jetzt, dass du als jemand, der jetzt plötzlich auch intern ist, darüber nicht allzu viel reden kannst und willst. Aber ich glaube, man muss einfach sagen, dass sich die Situation rund um den Seilersee schon verändert hat und dass man das außen auch gespürt hat.
Ja, schon, aber wir waren ja jetzt hier noch nie ein wirklich großer Club, was ja nicht heißt, das ist ja, gibt's ja auch viele, viele Beispiele im Fußball, du weißt, da muss ja nicht der große Club schlechthin hin sein. Man hat sich vielleicht in den letzten Jahren auch sogar ein bisschen klein gemacht. Und damit meine ich nicht, dass man nicht große Ansprachen gehalten hat, was man alles erreichen will, sondern man hatte den Eindruck, man wurde so ein bisschen zur grauen Maus, die immer mehr zur Seite gedrängt wird. Ja, natürlich ist es, wir können ja die Situation ganz ehrlich besprechen, dass diese Liga, seit es Auf- und Abstieg gibt, ja, kommen natürlich auch Clubs von unten, drängen hoch. Frankfurt ist hochgekommen. Kassel ist auch ein etablierter, früherer Club, der gewisse finanzielle Mittel hat. Und man hatte so das Gefühl, man schafft natürlich, es hat sich natürlich in der Liga finanziell auch nochmal einiges verändert. Die Liga hat sich sehr weiterentwickelt. Ja, Und da muss man halt als kleiner Standort kämpfen. Ja, und ich glaube schon, dass das hier getan wird. Man hat halt immer so das Gefühl, man hat so ein bisschen, man wurde so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Ja, und das ist, ja, quasi, das müssen wir natürlich vermeiden oder wollen wir vermeiden, dass wir quasi so weit weggedrängt werden, dass wir dann irgendwann vielleicht rein sportlich nicht mehr da sind in dieser Liga. Und es wird immer viel geredet, ja, Iserlohn, ja, Frankfurt, ja, Bremerhaven, darauf gebe ich nicht so viel. Ja, ich glaube, dass hier, wie gesagt, das Positive ist hier bis seit 25 Jahren in der DL. Ja, ich kenne das selber jetzt zu gut, wenn man das Ziel hat, überhaupt in die DL wieder zu kommen, was ein weiter Weg das ist, und dann in der DL zu bleiben. Ja, das ist, ja, deswegen darf man sich, meine ich, so ein bisschen, dass man sich hier selber auch nicht kleiner macht, als man ist, sondern dass man die Realität im Blick hat, aber auch einen gewissen Stolz wieder entwickelt, dass wir ja die Iserlohn Roosters sind, die immerhin seit 25 Jahren in der Liga sind und durchaus einiges zu bieten haben.
Ja. Ich finde das einen interessanten Punkt, weil du hast genau dieses Schicksal nun erlebt. Du hast es jahrelang versucht, rauszukommen aus einer DEL2 in eine DEL. Was sind dann eigentlich diese großen Herausforderungen? Weil ich glaube, dass du es richtig beschrieben hast. Man muss, glaube ich, es gibt einige Stimmen, die sagen, hey, lass uns unten anfangen, gewinnen wir wieder regelmäßig, dann läuft's alles. So einfach ist es eben auch nicht, wenn man einmal dieses Schicksal erlitten hat, tatsächlich wieder, das ist ja kein Makel, in der DEL2 zu spielen, aber es ist nicht einfach. Alles andere.
Genau, so sehe ich es halt. Man darf das nicht als Weltuntergang sehen. Also ich habe jetzt die 4 Jahre, die ich mit Frankfurt in der DL2 war, da wird sehr gutes Hockey gespielt und die Liga ist auch sehr professionell geworden. Da ist auch keine einfache Liga. Ja, da muss man genauso hart arbeiten wie in der DL. Natürlich war mein Werdegang mit Frankfurt so, dass ich genau nach Frankfurt kam, eben mit dem Plan, dass ich damals nach Frankfurt geholt wurde, in 3 bzw. 4 Jahren kann man aufsteigen in die DL und diesen Weg wollen wir gehen. Und dafür haben wir ein Konzept gemacht und das haben wir dann auch durchgezogen. Gut, dann kam Corona dazwischen, dann hat es 1 Jahr länger gedauert. Aber wir konnten den Weg sehr gut vorbereiten. Und das ist natürlich ein totaler Unterschied. Wenn du jetzt absteigst, kannst du erstmal gar nichts vorbereiten. Ja, weil dann stehst du erstmal da. Ja, in Frankfurt waren ja schon gewisserweise gewachsene Strukturen, die über die Jahre entwickelt waren. Und dann haben wir halt uns weiterentwickelt, ja, Richtung DL, weil dann eben auch die Möglichkeit war, aufzusteigen, die es ja da nicht gab. Und wir hatten aber genügend Zeit, das Ganze vorzubereiten. Und dennoch ist es dann nicht so einfach, weil es ist ein extremes Timing. Ja, es muss alles funktionieren. Sieht man jetzt zum Beispiel an anderen Clubs wie Kassel, dass es nicht so einfach ist.
Ja.
In Frankfurt haben wir es, da bin ich heute auch noch, wenn ich Mama zurückblicke, bin ich sehr stolz drauf und atme auch Mama tief durch, dass wir es, also bis auf die Corona-Saison, wo ich aber auch froh war, dass wir nicht aufgestiegen sind, weil es wäre total schade gewesen ohne Fans.
Das ohne zu feiern.
Rückblickend kannst du das jetzt sagen, weil ihr dann eben danach aufgestiegen seid. In dem Moment war es wahrscheinlich trotzdem doof, ne?
Ja, gut, die Corona-Saison, muss ich sagen, da gab es so viele andere doofe Themen, dass ja, das schon in den Hintergrund gerückt ist und da ging es ja mehr um die Existenz der Clubs. Also da wusste man ja gar nicht, man wusste ja gar nicht, wie geht's überhaupt weiter. Teilweise haben wir wochenlang zu Hause gesessen und durften das Haus nicht mehr verlassen. Also da hat sich keiner mehr so viel Gedanken über Auf- und Abstieg gemacht, glaube ich. Also das war sehr viel Nebensache. Deswegen war das eigentlich so ein bisschen optimal, weil das war dann auch... wir hatten in der Saison sehr viele Verletzte, dass wir diese Seuche, habe ich mir auch gedacht, okay, die haben wir jetzt auch noch abgearbeitet mit Corona und im Jahr drauf hat eben dann alles super funktioniert, sowohl sportlich als auch mit dem Umfeld, die Fans, ich weiß noch genau, wie das war, wo auf einmal das Stadion wieder voll sein durfte und was das für eine Wucht dann war, wie man das auch neu geschätzt hat, dass jetzt hier das Stadion voll ist, ja, und dass wir hier wieder spielen dürfen. Und dann natürlich hat dann alles gepasst und wir sind dann aufgestiegen. Nur da musstest du schon, hattest du natürlich die Krux, dass du jetzt weißt, okay, jetzt müssen wir vorbereitet sein, was danach kommt. Ja, du konntest nicht lange feiern. Ja, und du wusstest auch, dass du hier, wir hätten immer das Commitment gemacht, dass wir wussten, okay, wir wollen einige Spieler mitnehmen, ja, die Jungs, die sich's verdienen. Aber gleichzeitig gab's natürlich nach so einem Erfolgsfall auch direkt dann Härtefälle, wo du, und das nenne ich eben Verantwortung, diese Verantwortung musst du dich stellen, dass du dann offen und ehrlich halt auch die Spieler oder dass du diese, das auch kommunizierst mit den Spielern, dass jetzt hier nicht weitergeht. Das sind so Momente, die sind nicht so toll, wo du einerseits gerade den größten Erfolg seit der Meisterschaft 2004 dort hattest und gleichzeitig geht's aber eigentlich Vollgas Richtung DL und du musst viele Entscheidungen treffen, die sicher, wo man sicher auch nicht immer weiß, immer im ersten Moment, ob alles richtig ist. Aber für mich war ganz wichtig, in diesem Erfolgsfall schon zwei Schritte weiter zu denken.
Wir wollen dieses Thema DL2 nicht vertiefen, weil das passt eigentlich nicht. Aber wie gut hast du dir vorgenommen, vorbereitet zu sein für den Fall, dass es tatsächlich kommt?
Man muss, man weiß, wenn man in dieser Liga ist, in der DL, wo es Auf- und Abstieg gibt, muss man grundsätzlich sich damit beschäftigen. Aber sich so richtig vorbereiten darauf kannst du im ersten Moment nicht, weil du hast ja eine komplett andere Situation. Ja, also es gibt in der DL2 ganz andere Regeln, sowohl bei Ausländern als auch bei den U-Spielern. Da in der DL2 gibt es U21, U24 Regeln, in der DL U23 Regeln. Es ist alles anders. Ja, und es ist, und du stehst wahrscheinlich auch erstmal fast ohne Mannschaft da. Ja. Der Vorteil für mich ist, dass ich die DL2 kenne und auch weiß, was dort, wie dort die Spielregeln quasi sind, wie
du eine Mannschaft bauen musst, damit genau. Sie funktionieren kann.
Spielregeln genau. ist ein witziges Wort, weil wie hat man sich das, ist das wirklich ein bisschen Monopoly-mäßig? Also, dass du wirklich dann, Monopoly ist das falsche Wort, aber wirklich wie so ein kleines Spiel, dass man dann Steinchen von links nach rechts schiebt und guckt, dass dann am Ende das Gesamtbild irgendwie passt?
Ja, das ist immer so, das ist ja immer bei einer Mannschaftszusammenstellung, weißt du, du hast ja, die eine Sache ist, was du dir optimalerweise vorstellst, das versuchst du, ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Du musst natürlich vorher schon planen, okay, so teile ich das auf, wie es möglich ist, um die Positionen zu besetzen. Du musst eine Vision haben, ja, wie die Mannschaft bestmöglich aussehen könnte. Und dann von der Vision, die Vision wird zum Schluss nie das Endbild sein, ja, aber die Grundvision, wie du deine Ziele angehen willst, die muss da sein. Und dann musst du auch wissen, okay, jetzt wie zum Beispiel in der letzten Saison, bevor dem Aufstieg, wussten, okay, das ist jetzt ein Jahresplan, jetzt gehen wir all in, jetzt ist das die Marschroute für ein Jahr. Dann steigst du auf, dann hast du musst immer eine Marschroute haben. Ist das ein kurz-, mittelfristiger oder langfristiger Plan? Und es gibt natürlich in einem Konzept auch verschiedene Pläne. Ja, du hast Spieler zum Beispiel, die natürlich sofort funktionieren müssen. Und dann hast du aber auch Spieler, die du entwickeln musst, ja, die vielleicht im ersten Moment noch nicht die Rolle spielen, aber die du vorbereiten musst. Genauso wie musst du immer wieder schauen, jetzt im Moment ist das im Club möglich. Und dann müssen wir schauen, was ist vielleicht in Zukunft möglich. Also, dass man sich halt quasi weiterentwickelt. Ja, und man darf sie dabei nicht selber überholen und nicht darin verstricken, dass man, weil, dass die Vision zu groß wird. Es sollte auch immer ein bisschen realistisch sein. Aber man muss, Vision ist ganz wichtig, sich vorstellen zu können, was könnten wir hier machen. Ja, und das gefällt mir eigentlich an meinem Job sehr gut, weil du, deswegen habe ich mich damals auch entschieden weil ich habe ja auch eine Leidenschaft als Trainer, aber ich habe halt gemerkt, als Manager kannst du noch mehr konstruieren. Ja, und Trainer bist du in gewisser Weise eingeschränkt auf gewisse Dinge, auch wenn es auch Spaß macht, um mit den Jungs zu arbeiten und sie vorwärts zu bringen. Aber als Manager kannst du eben größere Bilder malen, sagen wir mal so. Und da hast auch länger Zeit. Und das macht Spaß. Und wie du sagst, Monopoly, ja, in gewisser Weise ja. Und wichtig ist halt, dass du mit das, was du hast, optimal einsetzt.
Ich stelle jetzt noch mal eine Frage, für die man mich verhauen kann, also ihr beiden zumindestens, aber ich will sie trotzdem noch mal stellen, im Hinblick auf, es würde eine enge Kiste werden, jetzt in dieser Saison.
Das sieht momentan
danach aus. Also es ist schon eine enge Kiste, aber sie könnte ja noch enger werden. Ja. Würdest du dich als Impulsgeber noch mal an der Bande irgendwie sehen oder ist das für dich niemals mehr ein Gedankengut?
Wie du weißt, im Leben ist, soll man niemals nie sagen, aber das ist
gute Antwort.
Das ist definitiv jetzt nicht der Ansatz hier. Mhm. Ja, es war jetzt auch in Frankfurt nicht mein Wunsch, das nochmal zu tun, aber wie gesagt, es war so, wie es war. Ja, und, aber das ist definitiv hier nicht jetzt mein, das habe ich, dieses Thema habe ich derzeit gar nicht in meinem Kopf. Ja, dann, also wir wollen hier gemeinsam das schaffen.
Für die Frage kriegst du, glaube ich, wirklich.
Na, wieso? Also nochmal, ich finde das wichtig, weil du hast eine Alternative und die Leute draußen sollen ja auch wissen, wie der tickt. Ich meine, wir machen diesen Podcast nicht nur, weil wir beide gut aussehen in diesem Podcast und Kekse kriegen am Ende des Jahres, sondern ich habe ein Radiogesicht, aber eine TV-Stimme, wenigstens was. Ja. Nein, aber darauf kommt's ja an am Ende des Tages. Man muss sich, was lachst du jetzt, Franz? Kannst du mir das erklären? Ja, vergiss es. Auf jeden Fall, nein, das ist ja wichtig, auch für die Leute draußen, weil sie sollen ihn ja kennenlernen. Ansonsten brauchen wir den Schabernack hier ja nicht machen. Ne?
Das Gute ist, dass es eben jetzt nicht so die typische PR-geschulte Antwort war, sondern wir haben uns gestern so auch nochmal unterhalten. Und
ach, ihr habt
ja
das Gespräch hier vorbereitet,
genau, oder nur generell gesprochen? Nein, aber dann ja auch natürlich über diese Frankfurter Zeit gesprochen, wo ich mich dann auch noch dran erinnert habe, hey, bei euch lief es damals immer so gar nicht, wo dann dieses 4-0 hier war, was für uns ja immer so ein bisschen dann der Anfang von dem Aufwärtstrend war, wo ich dann ja auch, aber auch irgendwie dann auch empfunden habe, ey, scheiße, bei denen ist gerade auch Kacke. So, und dann sagst du ja auch, ey, natürlich ist das scheiße, wenn man sich dann dahin, also keiner hat da Bock drauf oder plant auch nur so, aber dann sind wir am Ende des Tages natürlich auch wieder dabei, dass du sagst, hey, da hat dann das Ganze vielleicht mal nicht so funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt haben, beziehungsweise vielleicht hat es sogar so funktioniert, aber die äußeren Einflüsse waren eben nicht so, ja, wie du es gerade auch sagst, kannst du den besten Plan der Welt haben, dann kommt Corona dazwischen. Umgekehrt, für euch war es dann damals gut, aber letztlich ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was man, wie man an die Dinge rangeht und dass man da bestmöglich vorbereitet
ist. Das Ziel hast du erreicht damals, ja. Den Klassenerhalt zu schaffen, das war der Plan, der ist damit aufgegangen, insofern lassen wir das Thema. Eine aktuelle Frage noch und dann versuchen wir nochmal Franz so ein bisschen privat kennenzulernen. Co-Trainer, passiert da noch was oder passiert da nichts mehr? Ihr habt noch eine Ausländerlizenz frei, Importlizenz frei, sorry, Felix.
Ich habe nichts gesagt.
Nein, aber
das muss jeder,
also alle erinnern sich daran vom Beginn des Jahres. Passiert da noch was? Wie ist der Plan?
Also seit ich jetzt hier bin, war das Thema Co-Trainer überhaupt kein Thema. Ja, ich denke, das ist, dazu gibt es jetzt nicht mehr zu sagen. Wir sind froh, dass Frank sich dafür bereitgestellt hat. Er
macht das ja auch, wie man hört, ganz gut.
Ja, ich glaube, da muss das Problem, was heißt das Problem? Du hast natürlich auch noch ein paar andere Aufgaben von ihm, die er gerade auch noch irgendwie zu erfüllen hat, denen er gerecht werden muss. Insofern kann man da jetzt, glaube ich, nicht sagen, jo, der macht's und so läuft das. Gespräche laufen, wie man da so schön sagt.
Ja, wie gesagt, wir halten immer die Augen und Ohren offen, aber derzeit, wie ist auch wichtig, dass das,
ja,
solange es darüber nichts geht, also derzeit ist es kein Thema.
Alles klar, habe ich verstanden. Zweites Thema war 11. Lizenz. Kann das noch ein Thema werden? Also vor allen Dingen auch mit der Betrachtung des Marktes. Weil ich meine, einen kaufen kannst du in jedem Fall. Ob da hilft, ist die große Frage.
Ja, das ist, wie gesagt, ich denke schon, dass es, dass der, oder ich weiß, dass der Verein uns die Möglichkeit geben würde, uns nochmal zu verstärken, wenn es möglich ist. Ist natürlich, der Markt um die Zeit ist immer das Gleiche. Wenn man da drin Erfahrung hat, weißt, es gibt, ist ein Spielermarkt. Ja, also es gibt wenig Spieler und die alle sich quasi aussuchen können. Und dann brauchst du natürlich optimalerweise eigentlich auch einen Spieler, der passt und hilft. Ja, und da sind wir sicherlich intensiv dran am Markt, um wenn der Richtige kommt, dann auch zu reagieren. Und auch quasi, ich meine, es ist ja auch so, nur weil du ein Spieler bist, heißt nicht, dass er zu dir kommt. Ja, das ist ja auch die Wahrheit.
Wir haben Seilersee auch schon mal erlebt. Ja.
Suchen viele, viele Mannschaften Spieler. Und wir wollen schon vorbereitet sein. Und wir denke ich, wenn die Möglichkeit da ist, werden wir nochmal zuschlagen.
So, ich habe gesagt, wir wollen Franz auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen, heißt vor allen Dingen auch mal den Familienmenschen. Wann zieht die denn eigentlich hierher und wie regelt ihr das aktuell?
Ja, das ist natürlich jetzt, jetzt war ich natürlich sehr lange sehr viel zu Hause, was auch
ungewöhnlich und alle haben sich gut dran gewöhnt,
dass er wieder da ist. Das so? Man gewöhnt sich auch daran, es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen, also bei allem, wie sehr man seinen Job liebt und es mit Leidenschaft macht, aber das, ich muss sagen, die letzten Monate wirklich dieses Familienleben so intensiv zu leben, morgens aufzustehen, quasi den Kleinen fertig zu machen für die Schule, auch selber mal das, auch da die Verantwortung mehr zu übernehmen, wo sonst die Frau, wo man auch sagen muss, immer größten Respekt, wie viel dir die Familie sonst den Rücken frei hält. Ja, da gibt es, also mir war es sicherlich nicht langweilig. Ja, ich hatte, wie gesagt, das Familienleben intensiv wahrgenommen und da wird einem auch klar, dass man trotz aller Leidenschaft zu seinem Beruf auch wenn man wieder im Beruf dann ist, nie vergessen sollte und auch da dazu lernen sollte, dass man viel arbeiten sollte und um das weiter so intensiv betreiben soll, aber wie wichtig auch die Familie ist. Ja, das, wie gesagt, habe, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo, ich will jetzt nicht von Fehler sprechen, aber wo ich die letzten Monate zum Beispiel auch gelernt habe, dass bei aller Wichtigkeit meines Jobs die Familie eigentlich mein großer Halt ist. Ja, und ja, wie gesagt, das war eine tolle Zeit, wo man natürlich auch viel Zeit miteinander verbracht hat, viel gesprochen hat. Ich konnte mich sehr intensiv um den Kleinen kümmern, konnte viel mit ihm machen und ja, das hat uns allen sehr gut getan, denke ich. Und jetzt freuen sich auch alle, muss ich auch sagen.
Dass er wieder mal weg ist?
Ja, ne, ja, weg sein nicht, aber dass ich wieder im Job bin. Ja, mein Kleiner war direkt happy. Also der hat gesagt, weil wir haben natürlich auch mit ihm gesprochen, wie jetzt die Situation uns ist. Und da war.
Der Kleine muss man auch nochmal zu. Ich weiß, dass er U13-Spieler ist, ja, also 12.
Elf. Gerade elf geworden. Und der war direkt Feuer und Flamme, weil für ihn war er natürlich, okay, wir sind wieder drin. Ja, weil man darf nie vergessen. Also, wenn Jungen, der hat jetzt jahrelang das mitgelebt. Ja, und war immer da, war sehr viel dabei. Und die Familie entwickelt ja dann auch eine Leidenschaft für deinen Job. Ja, in so einem Job ist die Familie, wenn die lebt das Ganze mit. Ja, und die beiden sitzen jetzt zu Hause, gucken natürlich Roosters. Davor haben wir schon gemeinsam Roosters geguckt, wo das so ein Thema wurde. Und ja, wie gesagt, zu Weihnachten hat mein kleiner Roosters-Mütze bekommen. Die fand er, also das war für ihn, also die ganze Familie, und das war mir natürlich auch wichtig, steht 100% dahinter und ist jetzt mit ganzem Herzen auch dabei. Natürlich haben wir jetzt die Situation, auch wenn es nur 2,5 Stunden weg ist, nach Frankfurt, dass du nicht einfach mal dahin fahren kannst. Mhm. Ja. Jetzt morgen kommt die Familie zu Besuch. Ist natürlich so, wenn der, er ist erst 11, aber auch schon 11. Also er spielt ja viel Eishockey, Schule. Also es ist dann, er ist auch viel beschäftigt. Ja. Und meine Frau hat natürlich jetzt schon wieder viel mehr zu tun, weil wo ich natürlich vorher viel mit ihm viel beim Training war und so weiter und mich um viel gekümmert habe. Das liegt jetzt wieder in ihrer Hand, aber wir haben uns das Commitment gegeben, dass wir sagen, okay, bis Sommer bleibt er da in Frankfurt und macht die Schule dort, Schuljahr beendet er und dann kommen alle hier hin.
Also aber passt das mit der weiterführenden Schule durch Zufall auch noch?
Oder nee, ist das, er kommt jetzt an der 6. Klasse.
Okay. Ja. Ja. Nee, aber das darf man, ich muss das ja auch mal sagen, das ist schon eine Entscheidung, ihn rauszunehmen aus bestehendem Umfeld, Freunde, alles, was damit zu tun hat, ist schon nicht einfach,
ja, wenn du so lange in einem Ort ist ja auch sehr gewachsen, also wir waren ja auch sehr lange dort und natürlich, aber wir als Familie also haben das so entschieden, also das habe ich nicht nur alleine entschieden, jetzt hier das zu machen, sondern wir haben das gemeinsam entschieden und die freuen sich auch, im Sommer dann hier hinzukommen und einen neuen Abschnitt zu beginnen.
Wohnst du denn jetzt im Hotel oder darfst du hier wenigstens schon in der Wohnung hausen?
Ja, ich habe schon eine Wohnung mittlerweile.
Also hausen vor allen Dingen.
Ja gut, ich meine, ich weiß ja Roosters-Deal, ne, ist ja keine Frage.
Ja, das stimmt ja nicht. Ja. Bei den Dingen haben wir große...
Nee, da habt ihr dann tatsächlich in den letzten Jahren.
Sagen. Das ist zum Beispiel auch, also wirklich, also deswegen sage ich ja, hier ist in vielen Sachen auch sehr gut. Ja, Wohnung ist sehr gut. Das ist jetzt für mich erstmal für einen Übergang. Ja, ist natürlich anders, wenn du wir waren natürlich in Frankfurt auch heimisch geworden. Wir hatten unsere, also als Spieler lebst du ja oft dann so von Jahr zu Jahr oder von Saison zu Saison. Aber in unserer Situation war es so, dass wir quasi in Frankfurt zu Hause waren und ein komplett eingerichtetes eigenes Haus hat, also zur Miete zwar, aber haben oder ja, also immer noch haben und wo natürlich dein eigenes Zuhause ist, ja. Und jetzt ist jetzt seit Jahren das erste Mal wieder, dass ich quasi
Spielerwohnung, noch nicht alles drin, nicht alles drin, ja, genau.
Schöne Junggesellen.
Ja, ist das ja genau, wo es dann auch ein bisschen leer ist, also, wo du, boah, aber.
Was hast du im Kühlschrank momentan?
Ja, meine Frau war ja die Tage hier.
Also.
Also der Kühlschrank ist relativ voll und ich war jetzt auch selber zum ersten Mal einkaufen. Also das ist, wie gesagt, ich kenne das schon, weil ich war, also die ersten Jahre war ich auch alleine in Frankfurt, da war die Familie noch in Köln. Also das ist jetzt nicht ganz neu für uns, nur ist es wieder ein bisschen ungewohnt, weil du natürlich so, ja, es ist natürlich, wissen wir alle, auch was sehr Schönes, wenn du nicht alleine bist, sondern die Familie um dich hast und dann ist natürlich auch, wohnst du anders. Ja, das merkst du natürlich ja jetzt.
Brauchen wir nicht drüber reden,
jetzt,
ne?
Also so viele Sachen würde ich zu Hause, ich versuche schon ordentlich zu sein, aber wie du sagst, in der mehr oder weniger dann, wenn man alleine wohnt, ist man auch wieder ein bisschen, ja, wurde zu Hause Sache vielleicht mal nicht liegen lassen würdest.
Wie gut, weil dir jemand dann einen drüber gibt. Sonst, ne?
Ja, das kennen wir alle nicht. Wie gut wird nächstes Jahr die U13 sein? Also wird es einen Spieler geben, der vom Löwen zum Rooster mutiert?
Das wird auf jeden Fall so sein. Aber wie gesagt, ich denke, Iserlohn, wir sind 5-Sterne-Plus-Club. Ja, das ist schon sehr bemerkenswert und sehr tolle Entwicklung. Und ja, ich habe jetzt zuletzt, also es war eigentlich vor kurzem noch, war ich tatsächlich mit der Frankfurter U13 hier und hier beim Spiel. Und ja, im Nachwuchs wird hier gut gearbeitet. Und das ist zum Beispiel auch natürlich sehr positiv, auch wenn in Frankfurt das für meinen Sohn auch sehr gut war, die letzten Jahre. Aber hier haben wir auch einen guten Nachwuchsclub und da freut er sich auch sehr drauf.
Also hat er Talent vom Papa geerntet ein bisschen?
Ja, ist ja immer, ich hoffe, er ist besser als ich. Also zumindest ist er ein ganz anderer Spieler, würde ich sagen, als ich. Also was ist immer interessant, wo du, wie du selber dann bist, also er ist so ein Junge, der im Laufen hat das nicht so, also es ist nicht im Moment zumindest noch nicht so, Laufen ist so, ja, aber Mama hast das Gefühl, er hat so ein bisschen Augen hinten, was mir vielleicht so ein bisschen, also ich kam ja mehr über die Arbeiterseite und für ihn ist es so, ja, wer viel läuft, steht falsch, so ungefähr, ne? Nein.
Günther Netzer quasi.
Also so vom Desto sein Typ, seine Art und Weise, dass er quasi, ja, also wenn ich sag, also ich habe immer, wenn der Trainer gesagt hat, 10 Liegestütze, habe ich immer 11 gemacht. Das ja
wieder. Wieso?
So ungefähr,
mach doch 9, wenn er nicht
guckt. Aber er ist mit Leidenschaft dabei und für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass er Spaß hat. Ja, dass er Spaß am Hockey hat, wenn ich es also okay, alles. Ich sage nur, Eishockey ist auch Bewegung. Ja.
Definitiv. Hast du mal überlegt, das zu verhindern, dass er Hockey spielt, dass er irgendeinen anderen Sport macht? Nee.
Ja, wir haben mal Fußball ausprobiert, aber hatte der gesagt, ist nicht so seins. Mhm. Und er spielt so, er macht so auch gerne andere Sportarten, aber Eishockey war von Anfang an eigentlich so für ihn. Er, was ihm halt sehr gut gefällt, ist auch dieses Eishockey-Leben der Fans und da dabei zu sein, klar, wo er noch kleiner war, war er regelmäßig auch auf dem Eis und die Jungs und so, das ist für ihn, er ist so, dieser Event, den findet er sehr toll. Er ist auch nicht schüchtern, sondern er ist sehr,
er lebt das,
er findet das toll, er kennt auch viele andere Stadien, also meine Frau war in den letzten Jahren oft mit ihm auch mal, in anderen, erst zuletzt waren sie zum Beispiel, als ich dann schon hier war, kurz vor nach Weihnachten waren sie bei meinen Eltern in Bayern und waren dann auch in München im SAP-Garten, die beiden, haben sich das angeguckt und also findet er ganz toll. Also,
aber war er denn schon mal hier beim Heimspiel?
Ja, war schon mal hier, als wir mit Frankfurt hier gespielt haben, war er mal hier. Einmal, glaube ich. Also ihr kennt das doch einmal bei hier. Und gespielt hat er natürlich auch selber schon hier, aber ohne Zuschauer.
Nein, es hilft schon definitiv, wenn die Familie die eigene Leidenschaft trägt. Das ist ohne jeden Zweifel so. Was machst du, wenn du mal wegkommen willst vom Hockey, tatsächlich, wenn du mal abschaltest?
Familie, ja, Familie, also wir haben schon auch andere Themen als Hockey und ja, und natürlich hat man auch Freunde außerhalb vom Hockey, wo man sich über andere Themen, ich habe immer schon gerne grundsätzlich Fußball geguckt, ja.
Sollen wir fragen, wo das Herz schlägt, oder sollen wir es lieber lassen? Weißt du, du könntest dich ja etwas unsympathischer machen, als du das bislang getan hast.
Ich hab ja immer mich meiner Verantwortung gestellt, ja, und man muss ja die Leute auch nicht anlügen, und ich habe ja einen Vorteil. Ja. Ich glaube, das habe ich immer schon betont, ich komme ja aus Bayern. Und wenn man als bayerisches Kind groß wird, da muss man nur das Glück haben, dass man sich richtig entscheidet. Ja.
Und jetzt, wir warten darauf, dass du es aussprichst.
Für den erfolgreicheren Club, den es in München gibt. Aber das ist, wie gesagt, ich gucke allgemein gerne Fußball, und ich finde natürlich auch die großen Duelle, den deutschen Klassiko mit Borussia Dortmund gegen Bayern München, das ist natürlich das Spiel in Deutschland. Und ich bin jetzt auch kein Bayern München Fanatiker, sondern wie gesagt, ich war 6 Jahre alt, hat mein Vater mich mitgenommen, durfte ich ins Olympiastadion, war Gott sei Dank die richtige Mannschaft, die anderen durften ja da gar nicht spielen im Olympiastadion. Ich nicht, ja. Und ich werde das halt nie vergessen, wir waren da auf dieser Tribüne, und Spiel war, es ging glaube ich 0-0 aus.
Der Klassiker,
Bayern gegen Bayer Leverkusen, ja. Aber Bum Kum Cha wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert, das habe ich nicht vergessen. Und also, wie gesagt, wir haben zu Hause natürlich das Fußball. Meine Frau kommt ja aus Köln. Deswegen ist natürlich in Köln ist natürlich der FC groß geschrieben. Wo ich immer sage, naja.
Vorsichtig, was du jetzt sagst. Ne?
Ja, ich weiß.
Mein Papa, mein Opa, das ist an mir nicht spurlos vorbeigegangen.
Ja, ich sage, jetzt habe ich gerade gesagt, wir sind ja beide Tabellenführer, nur in der anderen Liga.
Ne? Ich kann damit leben, wenn das mal wieder in die andere Richtung gehen würde.
Aber wie gesagt, ich bin ja der. Es ist als Kindheitstagen, aber ich bin jetzt kein Fanatiker, nur wie gesagt, wenn ich mir jetzt ein Fußballspiel im Fernsehen, dann würde ich mir halt Bayern München anschauen. Ne?
Mir ist an mir. Wie mir kriegen wir das denn hier an, Salasee?
Ja, wir sind ja auch mir ist an mir hier. Also wie gesagt, wir haben viele Dinge, und das weiß ich auch von, egal mit welcher Mannschaft du hier hinkommst, ja, ist Iserlohn, ist nicht so einfach. Also die Identität gibt es hier. Wenn du hier einläufst, egal ob ich noch Spieler war oder ob ich als Trainer und so, ich hatte hier schon viele Momente, die nicht so geil waren. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, als ich bei Köln Assistenztrainer war, da haben wir hier 7-0 gekriegt. Ja, das war diese Sache mit Kanada C und oder die
guten alten Mo Müller-Zeiten.
Da war ich auch bei Köln damals. Oder auch letztes Jahr, wenn du hier, für mich zum Beispiel, die Situation hier letztes Jahr, wo wir hier 4-0 verloren haben, das war für mich nicht, das wurde dramatisch gemacht, weil natürlich Iserlohn Tabellenletzter, und dann haben wir schon ein paar Mal verloren, und dann.
Das war nicht das beste Jahr, das Frankfurt gegen Iserlohn hatte.
Man aber für mich sagen. War das für mich, weil ich es ja auch kenne und vom Gefühl, wenn du hier so am Anfang in die Bredouille kommst, dann ist das keine Sensation. Und diese Stimmung hier, ich finde, die Identität ist sehr groß hier. Das ist der Wiedererkennungswert, wenn du nach Iserlohn kommst ins Stadion, der ist sehr, sehr groß. Also alleine auch die Lieder, die ganze Stimmung, dieser Wind, der durchs Stadion dann auch mal bläst am Anfang, das ist, ja. Also hier gibt es großes Mir sein Mir. Ja, wir sind Russen, nur wir, das ist.
Ich glaube, was Bayern München mit dem, also das kann man uns aus dem Zusammenhang gerissen jetzt auch wieder fürchterlich um die Ohren hauen, diesen Vergleich, ne? Aber an sich finde ich den Bogen eigentlich ganz gut. Ich glaube, was Bayern München einfach natürlich auch erfolgsbedingt und finanziell bedingt auch ein bisschen besser macht, ist das wirklich dann auch auf dem Platz umzusetzen. Und das ist das, was bei uns natürlich vielleicht auch erfolgsbedingt aufgrund verschiedenster Faktoren dann vielleicht mal nicht so funktioniert. Ne?
Ich sage ja immer, es ist alles nicht so schlimm, wie es gegessen wird, so wenig schmeckend, aber die graue Maus, ich erinnere mich nochmal an den Vergleich, die trifft halt auch zu, und letztendlich ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die du für diesen Verein übernehmen kannst, diese Identität, das, was man ja auch im Frühjahr vergangenen Jahres, muss man ja jetzt sagen, erlebt hat. Diese Euphorie, dieses wir stehen tatsächlich zusammen. Und das war, Franz, das kann ich dir nur sagen, das war ein unglaublicher Faktor, dieses zwischen Fans und Mannschaft, dieses Bekenntnis, was man abgegeben hat, dass die Mannschaft für die Fans diesen Klassenerhalt geholt hat und andersrum, dass es auch so war. Das ist unschlagbar wichtig. Und wenn dieses graue Maus-Image sich ein bisschen relativieren lässt, dann hast du eine Zukunft, egal wo du das machst. Ja. Aber das ist das Entscheidende.
Ja, absolut. Wie gesagt, hier ist hoher Identifikationsfaktor. Und man muss auch wissen, als Spieler oder auch als Trainer, Manager, wenn man hier hinkommt, also das ist nicht. Hier ist Leidenschaft, hier ist Identität. Das ist schon was Spezielles, wo man auch sehr froh sein drüber muss. Und natürlich macht Erfolg in der Tabelle alles noch geiler. Ja, aber geil ist auch, wenn man weiß, wer man ist und sich auch definiert, was heißt denn für uns Erfolg. Ja, und natürlich, man braucht Punkte, und man braucht Siege, und das ist immer das Schönste. Aber wichtig ist doch, wie tritt man auf gemeinsam? Ja? Und sich selber zu reflektieren und zu sagen, hier, gemeinsam machen wir das Beste draus. Ja? Und dann kommt auch der Erfolg. Ja? Nur, wie gesagt, es darf nie alles schwarz und weiß sein. Ja? Man muss immer auch eine gewisse, auch wenn wir keine graue Maus sein wollen, aber es gibt eine gewisse Situationen dazwischen, wo ich aber auch weiß, dass die Fans hier auch im Moment, finde ich das, wo ich jetzt hier hingekommen bin, sehr positiv, trotz dessen, dass wir jetzt nicht weiter vorne stehen in der Tabelle, dass einfach die Stimmung positiv ist und auch die Fans, ja, jetzt auch, hast du jetzt gemerkt, an so Momenten wie bei einem Ingolstadt-Spiel, wo schnell 2-0 war, da fing jetzt keiner an zu pfeifen. Ja? Wobei ich grundsätzlich für faire Kritik auch immer bin. Sag mal, du spielst total scheiß erstes Drittel, wenn er mal gepfiffen wird, das ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn es unter die Gürtellinie geht und irgendwelche, ja, irgendwann ein Nonsens. Also normale Gefühlsausbrüche, sowohl positiv als auch negativ der Fans, was spricht einerseits, wir peitschen die Mannschaft richtig an, andererseits, wir pfeifen sie auch mal vielleicht nach dem ersten Drittel aus, weil das halt nicht so geil war jetzt. Aber das ist ja für mich keine Beleidigung.
Relationen müssen weiter
stimmen. Relationen müssen da sein. Und dann ist wichtig, wenn man dann wieder zusammenkommt nach so einer Drittelpause, dass wir auch dann aber wieder uns, ja, also einen gewissen Unmut zu äußern, ist okay, aber im Rahmen. Ja, und weil alles andere bringt niemanden was. Ja, aber so eine gewisse Reibung schafft ja auch Zusammenhalt. Weil wenn Reibung passiert, dann geht was. Nur, was man auch schon erlebt hat und gesehen hat, so gewisse Dinge sind unnötig. Ja, wenn es über eine gewisse Grenze hinausgeht.
Bist du ein nahbarer Manager? Sportdirektor, Entschuldige, um korrekt zu sein. Also wenn man dich mal trifft in der Stadt, darf man den Franz auch mal ansprechen und sagen, ja komm, was ist denn eigentlich los,
André? Sag jetzt nichts Falsches, sonst hast du dann bald ein Problem.
Ja, ganz klar. Ist,
naja, man, ja, du hast es gesagt, du bist hier wieder, im Dorf angekommen. Also ja. wir sagen das ja immer auch bei uns im Podcast gerne. Wir sind das Dorfradio für Sauerland, also gehört das ja auch ein bisschen dazu. In Frankfurt wird man dich wahrscheinlich weniger präsent haben als hier auf der Wermingser Straße.
Ja, natürlich, das stimmt schon, nur man darf auch nicht vergessen, man hat ja immer so Communities, und das ist ja auch in Frankfurt so, also man hat ja ein gewisses, klar ist das Frankfurt, aber das ist auch eigentlich so der Bereich.
Du wohnst halt nicht in Frankfurt, sondern du wohnst in einem Ortsteil, in einer.
Genau, ja. Das ist ja auch so, und dann sicher ist man da anonymer als hier, und natürlich, ich bin ja ganz normaler Mensch, und muss man nicht jetzt in der Stadt eine Stunde drüber diskutieren, aber natürlich kann man normal miteinander umgehen, und ich, also sicher bin ich ansprechbar, ja, also ganz normal.
Sagt also Franz Fritzmeier, der neue Sportdirektor der Iserlohn Roosters im Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn. Wir danken nochmal für die Zeit und werden jetzt versprechen, dass du jetzt auch mal 1-2 Wochen ohne uns verbringen darfst.
Ich darf jetzt arbeiten.
Du darfst jetzt
beginnen
anfangen zu arbeiten.
Naja, vielen Dank auch an euch. Hat Spaß gemacht. Und ich freue mich, freue mich auf die nächste Zeit, die nächste lange Zeit. Ja, und ja, das kann immer nur sagen, nur gemeinsam sind wir stark. Ja, ich finde, wir müssen uns hier nicht kleiner machen, als wir sind. Ja, wir haben hohe Identität und die müssen wir halt gemeinsam auf den Tisch bringen.
Wolltest du mir jetzt noch sagen, wie lange die gemeinsame Zeit dauern wird eigentlich? Weil das ist auch noch eine interessante Frage, die ich ab und zu mal gelesen habe.
Was denn? Ist, ob der Vertrag befristet ist?
Nee, wie lange unterschrieben hat?
Freund doch selber.
Franz?
Ja, ist auf jeden Fall langfristig. Und ansonsten ist das, haben wir das so besprochen, dass so war die Kommunikation offensichtlich offiziell langfristiger Vertrag.
Also habe ich nichts erfahren. Gültig. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn.
Gültig für erste und zweite Liga.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Ein Podcast, stark wie unser Stahl, dynamisch wie unser Team. Kaltband in höchster Präzision. Aus der Region für die Welt. Direkt von Risse und Wilke. Mehr Infos im Netz unter risse-wilke.de.
So, das war's dann wirklich. Sagst du Tschüss?
Felix.
Ich oder Franz?
Nee, Franz ist raus.
Franz haben wir schon weggeschickt. Dann sag ich Tschüss.
Ich auch. Bis nächste Woche, Jungs und Mädels. Ciao.